herzlich willkommen euch allen zur zweiten Einheit, auf der zweiten Jumiko hier auf der neuen Messe. Ich hoffe, die erste Einheit war für euch schon ertragreich, wegweisend. Und jetzt geht es um His Story, für Jesus wage ich alles, Abenteuer Weltmission. Ich hoffe, jeder von euch hat noch einen Platz gefunden, wenn es gerade noch Mitte jetzt noch freie Plätze gibt. Wir haben noch Leute hier sitzen, dann zeigt noch an, aber ich glaube, wir sind schon recht voll. Das heißt, wir können auch anfangen, weil niemand mehr rein darf, aufgrund von unseren feuerschutzrechtlichen Regulierungen. Ich bin gespannt, was uns erwartet, was uns die Leute in den Zeugnissen weitergeben werden und ganz besonders, was uns Winrich Schäffbuch später mit auf den Weg geben wird in seiner Botschaft. Zu Beginn wollen wir gemeinsam ein Lied singen, Lied Nummer 12, Es gibt bedingungslose Liebe. In diesem Lied wollen wir eben wirklich noch mal die Grundlagen unseres Glaubens uns vergegenwärtigen, dass er der Anker in der Zeit ist und der Ursprung allen Lebens. Für das erste Zeugnis dürfen wir uns in unser virtuelles Flugzeug setzen und mal eine ganze Strecke fliegen nach Südamerika, nach Chile. Dort lebt Hans Ziefle mit seiner Familie seit 15 Jahren und ist dort bei der Gründung einer landesweiten Missionsgesellschaft beteiligt. Sein Zeugnis, das er uns geben wird, ist überschrieben: Mitten im Kugelhagel, wo Gemeinde wächst. Wir sind gespannt, was du, Hans, uns zu sagen hast.
Buenos dias a todos. Buenos dias. Guten Morgen. Einige sprechen Spanisch. Wir leben seit 15 Jahren in Südamerika. Und für die, die Chile nicht kennen, ich habe Chile mitgebracht. Wenn man so einen Titel hört, dann denkt man nicht daran, dass man in diesem Lande lebt. Das ist ein Land für Touristen geschaffen. Das ist ein Land, in dem es für einige Wohlstand gibt. Aber es ist auch ein Land, in dem Gott vieles und Großes getan hat. Ihr dürft euch wieder setzen. Wir sind seit 15 Jahren da und haben gesehen und erlebt, wie Gott Gemeinde baut. Wir sind in der Schulungsarbeit. Wir machen Missionspromotion, damit Chilenen in andere Teile der Welt ausgesandt werden. Der Titel ist eigentlich gar nicht so spektakulär. Ich bin nicht so mutig. Für Jesus wage ich alles. Ganz ehrlich gesagt, ich habe mal gesagt, ich will dir folgen, da bin ich. Und dann bin ich Schritt für Schritt gegangen und hatte keine Ahnung, wo wir ankommen. Und dann kamen wir an und dann habe ich gesagt, hier bin ich, was sollen wir tun? Und der Herr hat viele Schritte verändert im Laufe des Weges. Und ich denke eher, man müsste sagen, für Jesus will ich alles wagen, aber wo er mich hinführt und was er mir vor die Füße legt, das weißt du nie vorher. Ich will euch jetzt mitnehmen. Chile hat um die 20.000 örtliche evangelische Gemeinden. Wenn du die evangelischen Christen zusammenzählst, das sind fast 20% der Bevölkerung. Und das sind, wenn du zusammenzählst, 2,5 Millionen Menschen. Dann fragst du, ja, was machst denn du dann in Südamerika und dann noch in diesem Land, wenn die Gemeinde schon so stark ist? Chile hat eine gute Arbeit getan und sie haben im Land sehr gute Arbeit getan. Aber nach außen ist noch nicht viel geschehen. Es sind noch keine 200 Missionare ausgesandt im ganzen Land. Und es gibt ein riesiges Potenzial, um Tausende zu senden. Und das ist unsere Aufgabe, damit zu helfen. Jetzt will ich euch mitnehmen in den Stadtteil in Santiago, der Hauptstadt, La Pintana. La Pintana, das ist einer der verrufensten Stadtteile der Stadt. Die Polizei wagt sich in einige Teile nachts nicht mehr rein. Und ich als Europäer sollte das eigentlich auch nicht tun. Denn dort hat die Drogenmafia mehr Waffen als die Polizei und ist besser gerüstet für die Dinge, die man für dieses Geschäft braucht. Aber ich kenne José und José hat mich eingeladen, in seiner Abendbibelschule Missionsunterricht zu geben. Ganz einfache Leute, nach langen Stunden der Arbeit kommen sie zusammen, um zu lernen. Einen Monat, dreimal die Woche. Das sind 30 einfache Leute mit wenig Schulbildung. Und dann sage ich, was kann der Herr aus denen tun? Und so gibt es viele Gemeinden. Sie haben Hunger, sie wollen lernen. Ich gehe hin, jedes Jahr 2-3 Jahre. José wird ein Freund von mir und José sagt, mein Stadtteil ist gefährlich. Ich habe dem nie so ernst genommen, denn dort in der Gemeinde ist man ja gut aufgehoben, nicht wahr? Eines Abends, das war im Juni dieses Jahres, nach einem Unterrichtsabend sagte er, heute Abend solltest du nicht den Weg nach Hause nehmen, den du sonst nimmst. Es ist Welle in der Leire, sagt er. Es stinkt in der Luft. Was meinst du damit? Die Polizei und die Leute sind mal wieder aufeinander. Mach besser den großen Umweg, fahr die Ecke und so weiter. Und ich bin gehorsam, nicht immer, aber in dem Fall war ich gehorsam. Hab die Kurve mit meinem kleinen Motorrad gedreht und habe einen riesen Umweg gefahren. Ich war noch keine 5 Straßen, 5 Quadras weiter, höre ich schon die Polizei, die Sirene. Und die kamen eben nicht aus der Richtung, wie er mir gesagt hatte, sondern aus der anderen. Ich halte an der Ecke an und plötzlich kommt aus der anderen Richtung ein schönes Modell vom neuesten Fahrzeug. Teuer, schön. Und als die sich begegnen, gehen plötzlich rechts und links die Scheiben runter, kommen 2 Hände und 2 große Pistolen zum Vorschein. Und dann ging es zur Sache, genau so, wie man das in den Krimis sieht. Mein Blutdruck ging zuerst runter auf 60 oder noch tiefer. Und nach ein paar Sekunden spürte ich die Ohren ganz heiß. In 10 Sekunden war alles vorbei. Die haben sich gegenseitig beschossen. Ich habe um mich gesehen, wie ihr, die ihr dort sitzt, wie die Kugeln überall einschlagen. Ich habe das nicht gesucht. Aber ich weiß eines, am nächsten Morgen hieß es, sie haben 3 erledigt und so geht das dann immer aus. In den Nachrichten kannst du das dann hören, was daraus geworden ist. Gott baut sein Reich, Gott hat seine Kinder, selbst in verrufensten Stadtteilen. Es kostet, Jesus zu folgen. Für mich ist das ein kleines Erlebnis und das hat man auch nicht alle Tage. Wenn es heißt, für Jesus alles zu wagen, dann sehe ich die vielen, die ihr Leben lang alles einsetzen, damit Reich Gottes weitergeht. Vor Ort Menschen, die treu sind, Menschen, die von ihrem Wenigen geben, Menschen, die sich rufen lassen. Und wir kommen einfach dazu als Helfer. Wir müssen nicht besonderes Wagen und die Helden sein. Was wir tun sollten und müssen, denke ich, ist zu sagen, hier bin ich, sende mich. Bei mir fing das an, als ich 21 war, auf einer einfachen Missionsveranstaltung. Ich habe innerlich gesagt, hier bin ich. Tu mit mir, was du willst. Und dann ein paar Jahre später habe ich gesagt, hier bin ich. Wo soll ich hingehen zur Bibelschule? Ein paar Jahre später, hier bin ich. Welches Land soll der Einsatzort sein? Und so ging das über Jahre. Es wird nicht verlangt, dass wir heute und morgen mutig sind, alles wagen, sondern dass wir sagen, ich will es wagen, ihm zu folgen. Und dann wirst du sehen, wie Gemeinde wächst und dann kannst du erleben, wie Menschen Jesus nachfolgen. Wir haben das Vorrecht, das in unserem Land zu sehen. Und es wird noch vieles geschehen, wenn der Herr nicht kommt, denn diese Gemeinden sind noch immer suchend und hungrig, den Willen Gottes zu tun. Dass wir das auch erleben, den Willen Gottes zu tun, dass wir das wollen, das wünsche ich uns.
An diesem Tag ist Jesus mitten unter uns. Und wir wollen mit ihm reden. Jesus, zeig uns, wie du in diesem Jahr 2009 deine Geschichte machst. Das Wichtigste über allen Tagesnachrichten, dass du dein ewiges Reich baust und dass du einmal wiederkommst und deine neue Welt bringst. Amen. die aufregendsten und großartigsten Erlebnisse und Geschichten, die hat man in der Mission erlebt. Ich war auf der Hochebene von Silindong, im Bergland von Sumatra. Da wandert ein einsamer Europäer, Ludwig Ingmar Nommensen. Er hat einen ganz schweren Weg hinter sich. Unter Strapazen war er bis hierher gewandert, durch tiefe Sümpfe gewatet, von unzähligen Moskitos gestochen, von Blutegeln ausgesaugt. Er hatte sich über schwindelerregende Hängebrücken gehangelt, nur aus Seilen geflochtenen Wegen, über abgrundtiefe, unheimliche Schluchten gewagt, reißende Flüsse überquert und die steilsten Felshänge erklommen. Jetzt stand er oben und ihm standen gegenüber die wilden Kopfjäger und Kannibalen der Batak von Sumatra. Er hat keine Waffe bei sich dabei gehabt. Er hat Gott vertraut. Sein Wahlspruch war, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Und immer auf seinen Sieg schauen. Und die Leute fragen ihn, was willst du hier, Fremder? Er sagt, ich will bei euch wohnen. Und dann reden sie stundenlang aufeinander ein. Da darf kein Fremder bei uns wohnen. Wir lassen niemanden bei uns wohnen. Es wird Abend. Und sagen, was bist du noch hier? Sag, ich werde ein Haus bauen. Ha, sagen sie, wir brennen das nieder. Ich gehe nicht. Nommensen ganz ruhig sagt, dann baue ich es wieder auf. Und so waren die ersten Tage und Wochen, er baut ein Haus. Er hat sich um die Patienten, um die Kranken gekümmert. Und einer seiner wildesten Feinde, ein Zauberer, in einem unbemerkten Augenblick schleicht er sich ins Haus, in die Küche, wo der Topf stand, und schüttet ein ganz gefährliches Gift ins Essen von Ludwig Nommensen. Da setzt sich wenig später nieder und fängt an zu essen und gibt den Rest seinem Hund. Der Hund krümmt sich mit Schmerzen und stirbt und Ludwig Nommensen lebt. Dieser Zauberer war später der erste Christ, der getauft wurde. Aber in dem ganzen Batak-Land regt sich der Widerstand. Und dieser ganze okkulte, magische Geisterglauben der schwarzen Magie will das Dasein von Ludwig Nommensen nicht dulden. Und dann findet auf dem Markt von Sitahuru ein großes Götzenopferfest statt. Tausende von Batak strömen zusammen. Sie tragen ihre Lanzen, sie brüllen, sie singen ihre wilden Lieder. Nommensen sagt, was macht er denn? Der Weise muss sterben, sagen alle. Heute ist er dran, jetzt muss er sterben. Ludwig Nommensen sagt, dann gehe ich hin. Und die Stimmung war ungeheuer wild in diesen ungeheuren Riten, wie sie sich aufheizen. Stundenlang singen sie ihre Lieder und dann tritt ein Mann in Trance vor und ruft in die Masse hinein, jetzt muss der Weise sterben. Die Geister ertragen nicht, dass ihr das zulasst, dass der Fremde unter euch ist. Ihr lebt ja nicht mehr nach seinen Ordnungen. Und das war der Augenblick, wo der junge Ludwig Ingmar Nommensen ganz still vortritt und vor diesen ekstatisch schreienden Mann hintritt, der fällt rückwärts, spricht kein Wort mehr. Die Bataks haben schon ihre Lanzen erhoben. Es waren über 10.000 Krieger beieinander. Ludwig Nommensen steht als Einziger gegenüber und sagt, das ist ein Lügengeist, ein Werk Satans. Gott will das nicht, dass Menschen sterben und sie lassen ihre Lanze fallen. Ludwig Nommensen sagt, ihr seid betrogen. weil er den lebendigen Gott nicht kennt, folgt nicht länger Satan, dem Lügner, sondern öffnet euch für die barmherzige Liebe Gottes. Ein Jahr später konnte Nommensen die ersten 4 Männer, 4 Frauen und 5 Kinder taufen. Für Jesus wage ich alles. Als Ludwig Nommensen nach jahrzehntelanger Arbeit starb, waren 500 Gemeinden entstanden und 180.000 Menschen waren aus der Macht des Geisterglaubens, der Finsternis befreit und zu Jesus gekommen. Das ist das Wichtigste. Jesus. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Das wollen wir heute ganz klar sagen. Wir wollen Menschen zu Jesus führen. Das hat Ludwig Nommensen gemacht. Dass Menschen mit Jesus verbunden waren, mit Jesus lebten, Jesus gefunden haben für Zeit und Ewigkeit. Jetzt möchte ich fragen, was waren das eigentlich für Leute? Nicht nur Ludwig Nommensen. Ich hoffe, dass ihr in dieser wunderbaren Geschichte lebt. Wir haben ja das neben der Bibel, die wunderbare Geschichte der Vorläufer unseres Glaubens, die uns vorangegangen sind. Ganz viele waren das. Was waren das für Leute? Ich erzähle es euch gern von Ludwig Ingmar Nommensen. In Nordstrandischmoor, Pellworm gegenüber, an der Nordseeküste war er geboren, aufgewachsen in völliger Armut. Bohnen und Kartoffeln war alles. Nur ein Jahr ging er in die Volksschule. Dann hat er Gänse gehütet, hat sich Geld verdient. Dann hat er Schafe gehütet. Dann wurde er Laufbursche beim Dachdecker. Und dann hat er als Pferdejunge gearbeitet. Das war seine Karriere. Und dann war er 12. Und dann ist er auf einem Ochsenwagen mitgefahren, runtergerutscht und der Ochsenwagen ist über seine Beine gefahren. Der Arzt sagte, der wird nie mehr laufen können. Der junge Mann ist aus. Nommensen lag wochenlang in seiner Stube und las in der Bibel. Ein junger Kerl, Johannes 14, wo Jesus sagt, wenn ihr den Vater etwas bitten werdet, in meinem Namen, ich will es tun. Er sagt, Jesus, wenn du mich nochmal brauchen kannst, ich bin bereit, für dich alles herzugeben. Wisst ihr, dass Jesus das immer so gemacht hat in der Geschichte der Christen? Das waren immer zerbrochene Leute. Ich kann das nicht mehr hören mit den Begabten. Da sagt einer zu mir, hast du was gegen Begabte? Ach, ich wünschte es, wir wären begabt. Wir sind es doch aber alle nicht. Wir sind doch alle Flaschen. Wir haben doch gar keinen Mut. Aber wenn Jesus sagt, ich mach was aus deinem Leben, ich kann dich brauchen. Leg doch dein Leben in meine Hand. Mission hat nichts vom Heldentum und nichts Geniehaftes, sondern von dem schlichten Glauben, so wie wir es im Neuen Testament erleben. Meine Frau, Jesus bloß berührt, mehr kann sie gar nicht. Von Menschen, die aber Jesus absolut vertrauen. Nommensen wurde gesund. Er ist über viele Schwierigkeiten in Dienst und Mission gegangen. Und das möchte ich bloß noch mal ganz klar sagen. Sorgt, lest noch mal für euch durch in der Geschichte der Mission. Es waren immer Unbegabte, Schwache, Unbrauchbare, die aber entdeckt haben, es gibt eine Chance für mich. Jesus kann aus solchen Leuten noch was machen. Jesus kann aus meinem Leben noch etwas machen. Und es waren Leute, die auch erschrocken sind. Mein Leben ist Schrott. Ich bin ein Krüppel. Aber Jesus will, kann er noch was aus mir machen. Ich stelle mich ihm jedenfalls zur Verfügung. Und das unbegreifliche Wunder ist passiert. Nommensen wurde gesund und wurde von Jesus gebraucht. Und wenn man heute die Geschichte von Ludwig Nommensen ansieht, ist ja interessant. Viele Jahre vorher waren 2 Amerikaner den gleichen Weg gegangen. Genauso durch die Sümpfe gewadet, über die Hängebrücken bis zu diesem Hochtal hinauf. Und dort waren sie den Bataks begegnet und der Häuptling schrie, lauf nicht weiter, es ist gefährlich, wenn er weiterläuft. Sie wollten mit ihrem Dolmetscher sagen, wir haben friedliche Absichten, sie kamen gar nicht mehr dazu. Die Bataks haben ihre Lanzen erhoben und sind ihnen in den Weg getreten. Die Köpfe der beiden amerikanischen Missionare hat der Häuptling eigenhändig abgeschnitten. Dort in die Bataks trugen die Dörrköpfe der Menschen, die sie bezwungen haben, als Trophäen an ihrem Gürtel. Sie haben das Fleisch dieser amerikanischen Missionare im Kessel gekocht und als Kannibalen gefressen. Einer der Helfer, die mit diesen amerikanischen Missionaren gezogen waren, ist bei lebendigem Leib, hat man das Fleisch rausgeschnitten und sie haben es gefressen. Das war genau das Jahr, wo Ludwig Nommensen in Nordstrandischmoor geboren wurde. Weißt du, wenn Gott seine Pläne macht, das ist für mich immer groß, wenn Gott Pläne hat für diese Batak-Menschen, wo heute eine ganz lebendige Kirche ist, dann knüpft er irgendwo an. Und das ist für uns nur wichtig, wir wissen das ja nicht. Herr, wo brauchst du mich? Wo läuft deine Linie? Brauchst du mich in Deutschland? Aber er braucht dich. Und es ist die größte Chance deines Lebens, ihm zu dienen. Es gibt keine größere. Und dass man es später einmal sieht, ach, da gibt es einen Zusammenhang. Und bei Gott hat das irgendwo noch eine Linie. Das ist die große Frage, wie erkennt man seine Berufung? Das ist ja 16. Jugendkonferenz für Weltmission. Wir haben immer gesagt, ein ganz wichtiges Thema ist eigentlich da, wie erkennt man seine Berufung? Gibt es so schöne Geschichten, die erzählt werden, wie da Leute irgendwelche ganz besondere Dinge erlebt haben? Ich bin immer skeptisch. Ich glaube die Geschichten nicht ganz. Weil wenn ich wirklich mit Missionaren rede, sagen die alle, bei mir war es nicht so. Wie war denn das? Eigentlich gar nichts Außergewöhnliches. Denk nochmal an Ludwig Nommensen. Herr, wenn du mich brauchst, ich stehe zur Verfügung. Darf ich im Bus ein paar Namen noch erwähnen? Es gab einen polnischen Grafen Zaremba, der in St. Petersburg ein tolles Palais hatte. Und damals alles verließ und in die Mission ging. Der Graf Zaremba sagte immer, es war nichts Besonderes. Der Ruf war nur, dass ich es wusste aus der Bibel. Das Evangelium muss gepredigt werden. Und ich dachte immer, gut, wenn es die anderen machen, bis sie immer merken, na, eigentlich muss ich ja auch. Und das war der Ruf. Also nichts Besonderes. Ganz am Anfang der großen Missionsbewegung vor 300 Jahren gab es einen großen Mann, war ich Pastor, der hatte gern sein Pfarrhaus bewohnt. Und er ging an den extremsten Ort, den man damals gehen konnte, zu den Eskimos. Unvorstellbar, wie die Eskimos hausen. Völlig feindlich, aber kulturell natürlich gar trostlos. Die haben sich monatelang nicht gewaschen im Winter. Die hatten sich nur mit so Tran eingerieben. Das hat gestunken in den Iglus. Und die waren feindlich gegen die Missionare. Und Hans Ege, der hat immer gesagt, ich habe gehofft, es ist eine spinnige Idee in meinem Kopf. Aber jedes Mal, wenn die Bibel zur Hand nahm, stand es vor mir, der Herr will, dass man geht. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich. Das Bibellesen, einfach. Das Wissen, es ist der Auftrag für jeden Christen, Zeuge für Jesus. Es ist nur die Frage, wo er mich braucht. Man kann nicht Christ sein, ohne Zeuge Jesu zu sein. Er hat gesagt, mir war immer wieder der Haken in der Seele. Es kam immer wieder, ich muss, was in der Bibel steht, im Wort von Jesus. Der größte Missionar in Burma, Adoniram Tschatzen, er hat ja schon, ist auch interessant, er hat ganz andere Pläne gesagt, als allerletzte ist Burma. Und dann hat ihn Gott genau dorthin geführt. Aber schon wie es in die Mission überhaupt ging, da haben die Leute ihn oft gefragt, war das Liebe? Und er sagt, Liebe überhaupt nicht. Mein Missionar braucht Liebe zu den Menschen. Er muss freundlich ihnen begegnen, aber sagt, war gar nichts von Liebe da, sondern es war der Gehorsam, der Befehl. Und die Klarstellung ist mir heute bei euch ganz wichtig. Der Befehl, dass ich Jesus gehorsam sein muss, wo und wie auch immer er mich führt. Ich soll ihm dienen. Einer der größten Missionare war ja der Schuhflicker William Carey. Der hat viele Ehrendoktoren nachher bekommen. Einer der größten Sprachforscher der Welt. hat viele Grammatiken geschrieben, hat die Bibel in die schwierigen asiatischen Sprachen übersetzt. Ein englischer Diplomat hat zu ihm mal gesagt, stimmt das, dass Sie wirklich nur ein Schuhmacher sind? Er hat gesagt, nicht Schuhmacher, ich bin nur ein Schuhflicker. Das ist alles. Aber Jesus hat mich gebraucht und er sagte, es war nur der Gehorsam. Seine Kirche war damals Baptist. Die hat gesagt, das ist eine spinnige Idee, Missionare auszusenden. Aber er hat gesagt, aber steht doch in der Bibel. Und dann gehe ich eben. Und so ging er. Allen Schwierigkeiten zum Trotz. Wie erkennt man seine Berufung? Die Gaben sind es gar nicht. Nochmal, ich freue mich, wenn ihr tolle Gaben habt, aber vor Jesus ist es entscheidend, dass er dich sendet und dass er dich benutzt. Das ist die wichtigste Begabung, die man braucht. In Indien hat ein Missionar in der Geschichte ganz viel gewirkt. Norweger Lars Olsen Skrefsrud saß Jahre im Gefängnis wegen schweren Raubs, wurde einer der gesegnetsten Missionare der ganzen Missionsgeschichte, weil Gott ihn benutzt hat. Und er begriffen hat, wenn ich noch mal was mit meinem Leben anfangen kann, dann will ich es dem Herrn zur Verfügung stellen. Und genauso steht es in der Bibel drin. Was war denn der Saulus? Der Saulus war ein schwacher Mann. Oder Petrus, der vor Jesus niederfiel und sagte, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein zerbrochener Mensch, ich kann nichts. Mein Leben ist nicht in Ordnung. Und dann hat er es Jesus zur Verfügung gestellt und wurde sein Felsenmann. Was das wir wissen, das ist nicht etwas von unserem Charakter, von unserer Art, sondern das, was Jesus dem gibt, der ihm vertraut und der glaubt. Und darum ist das kein Risiko und kein Wagnis, sondern wer gehorsam diesen Weg geht, erlebt das auch daheim. Wenn du sagst, und ich fange jetzt an mit der Jugendarbeit und wir machen jetzt einen evangelistischen Einsatz und wir gehen jetzt ins Gefängnis, dass Jesus dich segnet und dich brauchbar macht, wo du vorher gar nichts davon wusstest. Meine nächste Frage, wie schaffe ich das denn überhaupt? Wie schaffe ich denn das überhaupt? Wir leben heute in einer Zeit des Machbarkeitswahns. Ich freue mich, dass Amerika einen Präsidenten hat, der seinen Wahlkampf gewonnen hat mit dieser Parole, die alle uns begeistert. Yes, we can. In 8 Jahren wissen wir, vor den Schwierigkeiten der Weltwirtschaft und der Weltpolitik und der ganzen Diplomatie zerbricht alles menschliche Können. Das ist ja unsere Jahreslosung. Dass Menschen ganz viel nicht können. Wir sind ja nicht die Macher. Am allerwenigsten im Reich Gottes. Ich kann es oft gar nicht mehr hören, wenn die Leute sagen, wir bauen Gemeinde. Lass das mal Jesus machen. Jesus baut Gemeinde. Ich will bauen meine Gemeinde. Wir sind nur die Handlanger. Lasst ihn nur Herren bleiben in eurem Geschäft. Da war in England ein junger Fabrikarbeiter, James Hudson Taylor. Und seine wichtigste Erkenntnis mit 17 Jahren war, das Werk von Jesus ist vollendet. Es ist vollbracht. Jesus ist für unsere Schuld gestorben, der Himmel ist aufgeschlossen, es gibt Rettung und Heil für die ganze Welt. Man muss es aber den Menschen noch sagen, dass sie mit Jesus verbunden sein müssen. Aber das war für ihn so faszinierend, wir müssen es nicht erst herstellen, es ist da. Und das hat ihn ganz ruhig gemacht. Dann kann ich doch nach China gehen, ich muss es doch den Menschen sagen. Wer dann in China war, war er ganz mutlos und hat gesagt, ja, was erreiche ich eigentlich? Da sind ja so viele Städte und Dörfer. Ich kann durch die Städte und Dörfer ziehen, was erreiche ich? Ich kann einem Traktat geben, ich kann eine Predigt halten, aber was erreiche ich denn? Wie kann ich sie denn zum Glauben führen? Bis er gemerkt hat, das muss Jesus selber machen. Aber ich will den Dienst tun, ich will die Menschen dorthin führen. Und er sagte, wenn ich nur ein paar Helfer hätte, ein paar entschiedene junge Männer, die so absolut Jesus vertrauen, dass sie nur ihre Taschenbibel haben und die Verheißungen von Jesus lesen, wo Jesus versprochen hat, was er tun will, das ist genug. Und dann hat er um diese Mitarbeiter gebeten und Gott hat sie ihm geschenkt. Ich denke manchmal, Hudson Taylor hat nie ahnen können, was Gott in diesen Tagen tut. Wo Gott ausgerechnet aus der schlimmsten Christenverfolgung Chinas unter Mao Zedong das größte Wachsen der Christengemeinde geschenkt hat, dass heute in China mehr Jesus-Leute sind, die bewusst mit der Bibel leben, als Kommunisten. Und das in China, in der Volksrepublik. Und da war Hudson Taylor einer, der war, der immer bloß gesagt hat, ihr müsst nur vertrauen, ihr müsst Jesus nur vertrauen. Und sagt, sprecht nicht so viel von Geld. Sehr oft ekelhaft, wie Missionswerke immer vom Geld reden. Hudson Taylor war da schon in Ärgernis und sagt, Gott weiß ja, was wir brauchen. Er weiß, was seine Leute brauchen. Und Gott hat alles Silber und Gold, dann brauchen wir gar nicht viel Worte machen. Gott hat sogar die vielen Bäume auf den Bergen geschaffen und das Vieh. Wir brauchen nicht mal Vegetarier zu werden. Gott wird seine Leute versorgen. Ja, aber wir brauchen den Glauben und das Vertrauen, wenn wir uns von ihm senden lassen. Und dann sagt er, unser Vater, unser himmlischer Vater besitzt Erfahrung. Er weiß, dass seine Kinder morgens aufstehen und Hunger haben und darum versorgt er sie. Und er lässt sie auch nie ohne Abendbrot ins Bett gehen. Gottes Werke sind vollkommen. Es fehlt nur an deinem Vertrauen. Ihm zu vertrauen, dass er alles lösen wird. Und er hat gesagt, denk mal, was Gott gemacht hat. Er hat 3 Millionen Israeliten eins auf dem Wüstenzug mit Mose durch die Wüste geführt. Gott könnte auch 3 Millionen Missionare in China versorgen, obwohl er nicht darum gebeten hat. Aber die Sache der Versorgung, das soll nicht unsere Sorge sein. Gott hat Mittel und Wege, um sie alle zu ernähren. Gott hat uns versprochen, dass er uns versorgen wird. Und darum brauchen wir uns nicht sorgen, wie wir uns absichern. Er hat dann das schöne Wort gesagt, wenn ich viel Geld hätte und keine Missionare, das würde mir Sorgen machen, das würde mir Unruhe machen. Aber viele Missionare zu haben und kein Geld, das macht mich überhaupt nicht sorgend. Das ist Sache von Jesus, wie er es zu Ende führt. Und dann hat er dieses Wort immer wieder genannt, dass er an der Mission so eine große Rolle spielt. Wenn Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, meinst du, das würde für dich nicht genügen? Dass er für dich sorgen wird? Und dass er bei uns ist alle Tage bis an der Weltende? Und dann hat er natürlich auch gesagt, natürlich haben wir Gefahren und Schwierigkeiten und Nöte. Da sind ja durch furchtbare Not gegangen. Da kam ja auch der Boxeraufstand mit vielen Toten und allem, was da war. Aber sagt, das alles führt uns immer nur dorthin, dass wir unerbittlich unser Unvermögen, unsere Schwäche und unsere Armut und Not erkennen. Und dass wir immer mehr uns zu Jesus flüchten, der die Macht hat, der die Stärke hat, der die Kraft hat. Und dass wir uns allein auf ihn verlassen, auf niemand sonst. Wir brauchen opferbereite Mitarbeiter, die Gott treu bleiben. Und keiner braucht zu fürchten, dass Gott nicht treu sein würde. Es war ihm so wichtig, ich bin gerettet, um zu dienen. Und darum möchte ich in dieses China hineingehen und von diesen herrlichen Jesus-Namen hineintragen. Ich möchte Menschen von Jesus sagen und sagen, dass sie Jesus finden können. Und es hat ihn nur traurig gemacht und schwermütig, wenn er dachte, es sind 12 Millionen Chinesen, die jedes Jahr sterben und niemand hat ihnen von Jesus gesagt. Es gibt keine Rettung an Jesus vorbei. In der Bibel steht kein Wort davon, dass es eine Hintertür gibt, durch die man selig werden kann. Weil Jesus der einzige Weg ist. Und wenn deine Schwierigkeiten und deine Probleme groß sind, das sagt er ja auch für uns, die wir hier bleiben. Ich war ja auch einer, der immer hier blieb. Ich wollte in die Mission gehen, aber die Türen waren immer zu. Lass doch Gott führen. Und trotzdem hängt mein Herz noch ganz da. Aber wenn wir es hier in all den Diensten auch erleben für unseren Herrn, wenn die Schwierigkeiten groß werden, Gott ist noch größer. Und Satan ist mächtiger, aber Gott ist noch mächtiger. Und ich will nur glauben und vertrauen. Noch einmal mit den Worten von Hudson Taylor. Wenn Gott etwas tut, dann tut er es gründlich. Und so hat er sein Leben gegeben und ein Riesenwerk ist denn schon nicht von Menschen, sondern von einem schwachen Menschen, der nur vertraut hat. dem Wort von Jesus und darauf gegründet hat. Und noch einen letzten Gedanken. Wir haben Verschiedenes jetzt erwähnt, von der Berufung, mit der Begabung, das hat uns interessiert, mit den Schwierigkeiten, dem Glauben und Vertrauen. Es ist kein Wagnis. Für Jesus wage ich alles. Wir hatten dieses Wort überhaupt gesagt. Wem war das sein Motto? David Livingstone, dem größten Afrika-Forscher und aller Zeiten. Und das war David Livingstone, der gesagt hat, es ist nie ein Opfer, was wir für Jesus tun, sondern es ist die größte Lebenserfüllung. Jetzt müssen Sie den David Livingstone noch einmal vor sich sehen. Sein ganzes Familienopfer in einer irrsinnigen Weise geopfert. Kein Körper war so von der Malaria zerstört wie der Körper von Livingstone. Er stand vor den Studenten von Cambridge und hat gesagt, den jungen Studenten, es ist kein Opfer, das ich gebracht habe. Ich selbst habe nie aufgehört, mich zu freuen, dass Gott mich in einen solchen Beruf gestellt hat. Die Leute reden von einem Opfer, das ich gebracht haben soll, weil ich viele Jahre meines Lebens in Afrika war. Kann man das ein Opfer nennen, womit man doch Gott nur einen kleinen Teil der großen Schuld abzahlt, die man nie ganz bezahlen kann? Ist das ein Opfer, das am tiefsten befriedigt, was in sich lohnt durch eine gesunde Tätigkeit, durch das Bewusstsein, Gutes zu tun, durch Frieden im Innern, durch eine herrliche Hoffnung auf eine großartige Ewigkeit? Weg mit diesem Wort Opfer. Weg mit solchen Gedanken. Es ist kein Opfer. Sagt lieber, es ist ein großes Glück. Natürlich kann Sorge und Krankheit und Leiden und Gefahr, auch die Entbehrung der Annehmlichkeiten des Lebens und die Freuden des Lebens, uns manche Augenblicke unruhig machen und unsicher. Aber nur einen Augenblick. All das ist nichts im Vergleich mit der Herrlichkeit, die nach allem in uns und für uns offenbar werden soll. Ich habe niemals ein Opfer gebracht. Livingstone wollte Missionar sein, kein Geograf. Ihm war die Predigt von Jesus so wichtig. Er, der ganz schlecht predigte, aber er wusste, Afrika braucht Jesus. Und die großen Probleme Afrikas können nur von Jesus gelöst werden. Und dann hat er davon gesprochen, er hat gesagt, wie bewegend ist der Marsch durch die noch unerforschte Wildnis, über die mehr als 1000 Meter hohen Ebene, wie die Muskeln geschweidig werden und wie die Muskeln wieder kräftig werden, wie Tau. Und sagt, wenn die Augen die Gefahren sehen und wach sind, welch ein herrliches Land ist Afrika, um den Appetit zu reizen, die Haut zu bräunen, die Muskeln zu stählen, wenn die Arbeit für Gott geschieht, fällt einem ohne dies alles leichter. Aber Sie wissen, dass Livingstone in einen wahnsinnigen Kampf sich hineingab, in den schrecklichen Sklavenhandel. Es war damals eine so furchtbare Geiselwelt, weil das Menschen wie Waren gehandelt wurden. Und das nicht nur, das Verbrechen der Sklavenjagd und der scheußliche Menschenhandel. Er hat gesagt, ich muss diesem Handwerk, muss ich den Kampf ansagen, es ist die offene Wunde am Leib Afrikas. Und dann zog er 45.000 Kilometer ist er zu Fuß gelaufen, durch die Sümpfe wieder und durch die Stechmücken. Und er hat gewollt, die Tsetse-Fliege muss bekämpft werden, die Moskito-Fliege muss besiegt werden, damit Menschen leben können. Industrie muss angesiedelt werden, es muss Raum geschaffen werden für Menschen zum Leben. Darum ist er zum Schluss noch an den Tanganyika-See und sagt, dort ist das Zentrum des Sklavenhandels, der Höllen, wie sagt das, Höllenhandel. Und er hat gesagt, ich kann die Finsternis nur überwinden mit der Predigt von Jesus. Auch in aller Entwicklungsarbeit, ob ich in der Schmiede bin oder in der Hobelbank, mit Jesus tue ich diesen Dienst, weil es um eine neue Welt geht, die mit Jesus anfängt, wo Menschen zum Glauben an ihn kommen, wo Friede entsteht, Menschen verwandelt werden. Auf seinen letzten Reisen war er total frustriert, wie er das erlebt hat. Und hat er gesehen, am Shire-Fluss waren früher blühende Dörfer, alles war niedergebrannt. Und da lagen die Leichen. Morgens, wenn das Boot weiter wollte, haben sie erst das Ruder von den Leichen befreien müssen. Alles, das, was die Sklavenhändler hinterlassen
geschaffen haben. Und da wachte noch einmal die Leidenschaft auf. Und er wusste genau, ich kann es nicht machen, aber Jesus kann. Mit Jesus auch gegen das Unrecht der Welt ankämpfen. Aber es geht nur durch die Predigt vom Heiland Jesus, der neue schafft in unserer Welt. Auf seiner letzten Reise sind Träger durchgebrannt. Er hat zum Schluss noch seine Medizinkiste verloren. Die wurde ihm gestohlen. Aber er war darin ganz sicher, nichts geschieht ohne Gottes Willen. Monatelang in Fieber, in Krankheit, keine Medizin mehr da. Als der große Menschenfreund Stanley ihn fand und ihn aufsuchte, dort in Uchichi im Zelt. Er war so schwach, dass er keinen Löffel Brei mehr essen konnte von der Ruhr. Und es hat die schrecklichsten Leibkrämpfe wieder in ihm aufgelöst. Er litt unter der Einsamkeit. Aber das alles war für ihn nicht das Entscheidende, sondern Gott hat mich hierher gesandt, um dieses schreckliche Sklavenjoch zu zerbrechen. Und er betete in seiner Ohnmacht und Schwäche, und so hat er es in sein Tagebuch hineingeschrieben, in den letzten Blättern. O, wie erflehe ich unter Seufzen von dem Allmächtigen die Vollendung meines Werkes. We cannot, but he can. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Und dem trauen wir es zu. Und er blickte auf den gekreuzigten Christus. Da steht in seinen Tagebuchblättern, das gab ihm Mut. Er ist nicht mit Stanley heimgekehrt. Und die letzten Blätter heißen dann, Jesus, mein König, mein Leben, mein Alles. Ich will mich dir ganz hingeben. Nimm mich an und barmherziger Vater, lass mich mein Werk zu Ende führen in Jesu Namen. Und so starb er in der kleinen Grashütte in Ilala am Südufer des Tanganyika-Sees 1873. Eigentlich wollte er China-Missionar werden. Wahrscheinlich ging es allen Missionaren so, dass Gott das Arbeitsgebiet nachher wo ganz anders verlegt. Aber die Türen nach China waren damals verschlossen. Und er ging nach Afrika. Und Gott hat ihn zum größten Afrika-Missionar gemacht, am Platz, den er gar nie dachte. Weil Gott die Geschichte unseres Lebens führt. Er hat gesagt, ich habe in meinem Leben nie was anderes gewollt, als ein Diener Gottes zu sein. Gleich einer Magd, dem Wink seines Herrn willig folgend. Ich habe mit Ziegel und Mörtel am Schmiedfeuer und an der Hobelbank genauso für das Reich Gottes gearbeitet, wie wenn ich das Evangelium verkündigte oder meinen ärztlichen Auftrag erledigte. Ich weiß, dass ich nicht mehr mir selbst gehöre. Und das waren die drei Bibelworte, die Livingston geprägt haben. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das gilt. Und es gibt eine Wirksamkeit. Predige das Evangelium aller Kreatur. Und das Dritte. Ich bin mit dir. Und das genügt. Da hast du die festeste Geborgenheit, die man haben kann. Liebe Freunde, das Gleiche steht in deiner Bibel und sagt Jesus zu dir. Du musst nicht ins Ausland gehen. Aber wo du bist, in welchem Beruf und wo du bist, dass dein ganzes Leben ein Dienst für Jesus wird. Und die ganze Hingabe im Wissen, er braucht mich. Was sind wir reich, dass wir solche Zeugen des Glaubens um uns haben. Lass mich noch beten. Jesus, du hast uns das Leben gegeben. Ob wir alt oder jung sind, jede Stunde und jeder Tag, der noch vor uns liegt, ist ein Geschenk von dir. Herr, gib, dass wir es mit dir leben, für dich gebrauchen und dir dienen. Und ganz herzlichen Dank, dass du auch jetzt bei den verzagten und müden Boden bist, draußen in der Welt, die aufgeben wollen, weil sie nur Misserfolg sehen. Stärke du sie durch deinen Geist. Amen.
Ich habe vor Jahren ein Buch geschrieben über viele Missionspioniere, das hat viele Auflagen erlebt, ist aber nicht mehr erhältlich. Aber Sermon Online, Gott sei Dank gibt's das, hat dieses ganze Buch zum kostenlosen Download aufgenommen. Und man kann Seiten, jetzt unternommen schon was, alles runterladen, wer sich mehr interessiert. Auch die ganze Geschichte Ostafrikas, das heißt jenseits der endlosen Meere. Und man kommt entweder unter die Begriffe oder unter diesem Buch, kann man dann das ausdrucken, was man will, wenn man für eine Jugendstunde das braucht. Kostenlos.
Okay, das ist doch ein Angebot. Wer auch den Vortrag von Winrich Schäffbuch und eben die Lebenszeugnisse nochmal anhören will, gerade die Werbeblog nochmal, Sermon Online, nicht jetzt sofort, sondern erst ab Ende Januar, für 2 Monate werden dann alle Vorträge von heute von der Jumiko dort verfügbar sein. Jetzt ist die Mittagspause, unten im Foyer gibt es Verpflegungsmöglichkeiten. Wem die Schlange dort erstmal zu lang sein wird, den laden wir ganz herzlich in die Missionsausstellung ein, in die Halle 2.3. um sich über die Arbeit von Weltmissionen, Kurzzeiteinsätze, Bibelschulen etc. zu informieren. Zum Schluss danke ich noch allen Beteiligten, Samuel Strauß und Hans Ziefler für ihre Zeugnisse, Winrich Schäffbuch für die Botschaft, Benjamin Bär für die Musik und auch unseren ganzen Ordnern hier. Danke. Einen schönen Tag noch.